herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Adlerblick, dem Impulsgeber-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Adlerblick-Podcast-Ausgabe. Und ich freue mich heute, Michael Neumann in unserer Ausgabe begrüßen zu dürfen. Michael Neumann ist der Geschäftsführer von Alexander Hughes. Und er beschäftigt sich sehr intensiv mit einem Thema, wo uns alle der Kittel brennt im Moment, nämlich wie bekomme ich die richtigen Menschen für die richtigen Positionen in meinem Unternehmen? Und da wünsche ich Ihnen ganz, ganz viele Impulse aus unserer heutigen Ausgabe. Ja, lieber Michael, herzlich willkommen heute zu unserer Ausgabe und es wird endlich wahr. Ich weiß nicht, wie viele Anläufe wir unternommen haben und immer wieder Termine verlegt haben und geschoben haben und dann hat es bei dem einen nicht geklappt, dann hat es dem anderen nicht geklappt. Ich habe gerade schon bei unserer Begrüßung gesagt, meine Assistentin, die wird morgen gar nicht glauben, dass wir die Folge endlich aufgenommen haben. Von daher freue ich mich wirklich, dass du da bist, dass wir die Zeit auch finden. Und bevor wir einsteigen, natürlich uns in die Themen zu begeben, würde ich dir erstmal die Möglichkeit geben, stell dich mal vor, wer bist du, was machst du, warum machst du das und so weiter. Aber nicht zu lange den Impulsvortrag, weil ich habe noch ein paar Fragen, die ich dir gleich stellen möchte.
Wunderbar. Also vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung, Andreas. Ich werde mich mal ganz kurz darstellen. Ich bin seit über 30 Jahren in der Personalberatung tätig. Das ist schon, wirkt man schon wie ein Dinosaurier, ja, wenn man so lange Zeit in der gleichen Branche war. Und das ist zufällig entstanden. Ja. Ich habe als Student gehört, da gibt es so interessante Positionen in so einer Unternehmensberatung, die neben der Universität ist. Und dann habe ich dort mich mal beworben, da haben sie mich genommen und da bin ich bei Otto Burnson damals bei einer großen internationalen Personalberatung gestartet im Research und habe nie mehr wieder die Branche verlassen. Ja, das ist halt einfach, hat mich das begeistert, mit den Menschen zu arbeiten, mit verschiedenen Menschen zu sprechen, in verschiedenen Situationen, verschiedene Positionen kennenzulernen und auch innerhalb der Unternehmen, also diese Industrie kennenzulernen, was passiert in Deutschland mit verschiedenen Industry-Sectors. Und so hat mich das gefangen. Ich bin weitergeblieben, habe dann verschiedene Stationen durchlaufen, habe verschiedene Personalberatungen in Frankfurt durchlaufen und habe dann mich entschieden, mich selbstständig zu machen. Ja, wie es so ist. Manchmal hat man im Unternehmen, erwartet man so ein bisschen, dass man vielleicht Entities bekommt oder eine Beteiligung. Und wenn das dann nicht kommt, sagt man, ja gut, kann ich jetzt auch warten oder ich mache es selbst. Und dann habe ich mich entschieden, selbst zu machen. Hat auch ganz gut geklappt. Wir haben in der New Economy einen riesen Laden aufgebaut, der mit der New Economy, die Blase, die dann geplatzt ist, auch wieder eingedampft worden ist. Dann habe ich damals mit unserem Partnernetzwerk haben wir uns dann zerstritten, also wie es so üblich ist, also auch gerade auch bei uns gemenschelt. Dann habe ich wieder eine eigene Firma gegründet und habe dann innerhalb dieser europäischen Struktur mal überlegt, wie kam ich an internationale Projekte ran, habe dann gesucht, wo es überall Local Heroes gibt wie ich, habe dann in London jemanden gefunden, in Amsterdam jemanden gefunden, habe in Barcelona mit jemandem gesprochen, auf einmal kam ein Anruf an und da hat gemeint, Mensch, du suchst eine internationale Struktur, Alexander Hughes sucht gerade Verstärkung in Deutschland, vielleicht passt das ja. Und dann habe ich Alexander Hughes kennengelernt. Ja. Und so geht es dann in der Geschichte ein bisschen rum. Ich habe die Inhaber, wir sind eine inhabergeführte Gruppe. Ja. Wir sind alle eigenständige Profit Center in der Struktur, aber sind zusammengebunden bei Alexander Hughes. Und mit Vater und Sohn gesprochen, mit dem Inhaber der Holding sozusagen in Paris. Und haben uns sofort verstanden. Da habe ich mich da angedockt in die Struktur. Wir haben uns vernetzt sozusagen und sind jetzt schon seit über 20 Jahren, bin ich jetzt, nicht ganz doch, 20 Jahre bei Alexander Hughes und baue dementsprechend Deutschland auf oder halte die Fahne hier hoch, weil große Wachstumsthemen haben wir gar nicht so groß. Wir wollen nicht Top 10 werden. Bei uns ist das Top-Thema Qualität. Wir wollen schauen, dass wir die Kunden gut betreuen können, dass wir nicht so eine große Struktur aufbauen, dass wir sagen, wir haben hier oben einen Global Head, einen Team Head, einen BU Head und einen Projektleiter und einen Researcher. Wenn die Projekte an mich gehen, dann mache ich die auch selbst. Ja, dementsprechend über die Erfahrung, über die, sag ich jetzt mal, gute langjährige Positionierung mit meinen Kandidaten, meinen Kunden mache ich jetzt Top-Management. Und das ist so ein bisschen Schnelldurchlauf meine persönliche Geschichte, die wir, ja, wie ich schon immer so gemacht habe. Und Alexander Hughes, heute mal ein Wort dazu, ja, damit die Leute ein bisschen verstehen, was wir machen. Wir kommen aus dem Executive Search, also aus der Headhunting, aus der Personalberatung, haben mittlerweile aber über die Jahre hinweg eine Business Unit aufgebaut im Bereich Assessment Center. Das heißt, wir betreuen oder wir betrachten Führungskräfte hinsichtlich Team, Culture, passen die rein zu Unternehmen, wie arbeiten die zusammen, sind die die richtigen für diese Funktion. Dann haben wir noch ein Executive Interim. Das heißt, wenn wir eine Überbrückung brauchen für unsere Kunden, dann haben wir noch Interim Manager zur Verfügung. Und last not least machen wir Board Services. Ich berate Aufsichtsräte und Vorstände hinsichtlich Struktur, ESG, Corporate Governance, alle Themen jetzt momentan ganz groß in aller Munde ist halt die künstliche Intelligenz. Wie weit muss Aufsichtsrat sich mit KI auskennen, beziehungsweise muss er ein KI-Spezialist sein, muss es eine Stabsstelle KI geben? Ja, KI wird die ganzen Geschäftsmodelle verändern und natürlich auch braucht man da Menschen, die das verstehen und in den nächsten 5 bis 10 Jahren das auch von der Führungsspitze her richtig delegieren können.
Ja, vielen Dank erstmal da für deine einleitenden Worte, lieber Michael. Da vielleicht auch noch mal ein bisschen tiefer rein. Alexander Hughes, international aufgestellt, europäisch aufgestellt. Wie groß seid ihr dann in Deutschland? Wie agiert ihr in Deutschland? Oder hast du dann auch natürlich vorwiegend auch Themen, die über Deutschland hinausgehen? Vielleicht dazu noch mal ein bisschen mehr auch Einblicke.
Ja, wir haben 54 Büros weltweit. Und natürlich ist es so, dass wir gerade da eine Zielgruppe haben an, ja, sagen wir mal, dadurch, dass wir ein bisschen hands-on sind, dass wir ein bisschen mittelständisch geprägt sind, familiäre geprägt, haben wir auch so ein bisschen die gleiche Zielgruppe. Wir haben den gehobenen Mittelstand, wir haben kleinere Unternehmen, die dann, wenn wir dieses Netzwerk innerhalb der Gruppe darstellen, dann auch Interesse haben, momentan haben wir ins Ausland zu expandieren. Das heißt, wir haben deutsche Unternehmen, die international expandieren. Wir haben aber auch ausländische Unternehmen, die in Deutschland aktiv sind. Das heißt, alles, was mit Deutschland rein und raus geht, läuft über meinen Tisch. Das ist sozusagen dieses Agreement innerhalb der Gruppe, dass wir da auch zusammenarbeiten. Und momentan sehen wir halt sehr, sehr viel Richtung USA. Das heißt, der Mittelstand versucht, wenn er jetzt die Möglichkeit hat, zu expandieren, dann China ist momentan nicht so angesagt, vielleicht durch Rahmenbedingungen, die geopolitisch sind. Europa entweder schon besetzt oder halt auch geprägt durch die Ukraine-Krise mit hohen Kosten, mit großen bürokratischen Vorgaben, dann geht man Richtung USA. Also unabhängig, ob Trump gut oder schlecht ist für das Unternehmen, der amerikanische Markt ist einfach interessant. Und da wird expandiert. Die amerikanischen einzelnen Staaten haben sehr, sehr hohe Subventionsmöglichkeiten. Das heißt, die machen so eine Art Free-Handelszonen mit Steuervergünstigungen, locken die Unternehmen darüber rein und die bauen dann ihre Werke da auf. Und da sind wir auch mit dabei. Wir haben ein Büro in Chicago und New York, die dann uns unterstützen bei der Suche hinsichtlich der Führungskräfte dort. Ja, also wir sind wirklich international vernetzt. Wir haben schon in Chennai Projekte gehabt. Wir sind eine der Beratungen, die meisten Niederlassungen in Afrika hat. Das ist so ein bisschen in Deutschland immer verwunderlich. Was macht ihr in Afrika? Ja, die Deutschen sind ja nicht so stark, aber Franzosen, Amerikaner, Chinesen sind alle in Afrika und es ist ein riesen boomender Markt, der vielleicht noch nicht so boomend ist, dass man jetzt sagt, wir müssen jetzt alles Geld dort hinein investieren, aber eine riesengroße Entwicklung so rund um die Elfenbeinküste runter, Neuguinea oder Südafrika, Kenia wird zum Silicon Valley von Afrika. Also super spannende Themen passieren da.
Werbung.
Betriebliches Gesundheitsmanagement und betriebliche Gesundheitsvorsorge sind natürlich ein ganz zentrales Thema, an dem ich als modernes, gut aufgestelltes Unternehmen nicht wirklich vorbeikomme. Und wie mache ich das jetzt in meinem Unternehmen? Also wie führe ich ein System und Angebote ein, die für meine Mitarbeiter wirklich die richtigen sind? Und das ist nicht damit getan, dass meine Rückenschule ja zu machen oder den Lauftreff zu organisieren und vielleicht auch dann die Bonbons, die da sonst immer stehen, durch eine Obstschale auszutauschen. Ich glaube, das haben viele mittlerweile verstanden, aber trotzdem sind ihnen die richtigen dauerhaften Lösungen noch nicht eingefallen und dass das Ganze natürlich auch eine professionelle Analyse ja braucht, dass es natürlich dann eine entsprechende Begleitung auch braucht und dass es natürlich auch hier Und das kommt aus meinem Munde ja nicht so von ungefähr, dass es auch einen Prozess braucht, um natürlich dann auch über eine entsprechende Zeitdauer diese Dinge natürlich auch umzusetzen, in Nachhaltigkeit zu bringen, die Mitarbeiter immer wieder zu diesen Themen abzuholen, zu überprüfen, ob die Maßnahmen auch ankommen, welchen Nutzen sie bringen, welche Wirkung sie erzielen und so weiter. Dazu braucht es natürlich eine professionelle Begleitung und einen entsprechenden Partner. Und deswegen, wir arbeiten da sehr gerne mit der Nicole Thomas zusammen von Kinetik. Ja, und Kinetik hat da wirklich sehr, sehr gute Expertise. Wer den Podcast, ja, gehört hat, den ich mit ihr vor einiger Zeit aufgenommen habe oder ihren Vortrag bei unserer Veranstaltung in Frankenberg, der weiß, dass Nicole Thomas da aufgrund ihrer langjährigen beruflichen Erfahrungen genau weiß, wovon sie spricht. Und sie geht so tief in die Unternehmen, in die Organisationen rein, analysiert hier ganz genau, ja, was da zu tun ist und warum vielleicht auch manche Themen so entstanden sind, wie sie jetzt sind. Und dass das Ganze natürlich dann mit einem entsprechenden dauerhaften Maßnahmenplan in eine Veränderung kommen kann. Und dass das natürlich auch sehr gut harmoniert, wenn das Ganze über unseren Strategieprozess oder Kulturprozess auch entsprechend flankiert wird. Deswegen kann ich es nur empfehlen, ja, sich mal mit der Nicole in Verbindung zu setzen, mal die aktuelle Situation zu beleuchten und dann natürlich zu sehen, wie man die Gesundheit aller Beteiligten im Unternehmen verbessern kann. Und dass natürlich dadurch alle Effekte, für die wir ja alle zusammen antreten, natürlich nochmal flankierend, unterstützend, optimiert werden, ist selbstredend, nämlich dass die Leistungs, ja, Stärke der Mitarbeiter, die Motivation, der Antrieb natürlich die Folge sind, dass die Krankentagequote natürlich dementsprechend sinkt und dass daraus natürlich, wenn die Menschen mit entsprechender Motivation und Gesundheit agieren, dadurch natürlich auch die Produktivität eine größere wird und die Strahlkraft des Unternehmens nach außen, egal ob es die Empfehlungen sind oder ob es der Kontakt natürlich auch zum Kunden ist. Also von daher einfach mal mit Nicole ja in Kontakt treten und ich bin sehr gespannt, wer mir demnächst berichten wird, dass er das Thema BGM und BGF jetzt nochmal mit einem ganz anderen Reifegrad versehen will und hier den richtigen Partner gefunden hat.
Werbung Ende.
Das heißt also, wenn man als national oder auch international agierendes Unternehmen Bedarf hat, eine Führungskraft ja zu suchen, dann ist man auf jeden Fall bei dir oder bei euch an der richtigen Stelle.
Ganz genau, ganz genau.
Okay, das wollte dann das nur noch mal, um das klar zu ankern auch. Und ja, wir haben gerade im Vorgespräch mit großer Begeisterung und Emotionalität über das Thema Fußball ja auch gesprochen. Und wir haben die Leidenschaft teilen wir ja beide, zwar für unterschiedliche Mannschaften, für die unser Herz schlägt, ja, aber wir waren trotzdem uns einig, dass das, ja, was wir dann gestern gesehen haben, also für die, wenn man die Folge ein bisschen versetzt auch hört, wir haben uns jetzt einen Tag danach getroffen, nachdem das Hinspiel ja stattgefunden hat, Paris gegen Bayern im Champions League Halbfinale. Und wir haben hier gerade festgestellt, mit welcher hohen Qualität, mit welchem hohen Tempo hier gespielt ja wurde und wir waren begeistert von dem, was wir da gestern erleben durften als langjährige Fußballfans. Ja, ist das nicht so ein bisschen Spiegelbild natürlich auch für das, was in den Firmen, was in den Unternehmen ja auch passiert? Das Tempo steigt, die Qualität ja wird vielleicht auch eine größere, die Anforderungen werden andere. KI hast du gerade schon gesagt, Fußballmannschaften werden zusammengestellt mit Create Football. Da wird das Sollstellenprofil über die KI ja ermittelt und wird genau gecastet. Wer passt dann auf diese Position und so weiter. Wie hat sich das für dich, Michael, ja in den letzten Jahren verändert? Also wie die Personalrekrutierung, die Personalfindung vor 2, 3 Dekaden ja im Vergleich zu heute? Also inwieweit beeinflusst das dich oder euch, in dem wie ihr vorgeht?
Ja, schon. Also das ist jetzt, die Antwort ist vielleicht ein bisschen weiter gefächert als die Frage von dir, denn
Ja.
vor 20 Jahren haben wir komplett anders gearbeitet. Ja, wir haben natürlich diese technologische Fortschritt zieht ja automatisch bei uns ein. Das heißt, ein LinkedIn vor 20 Jahren gab es das schon. Ich weiß gar nicht, wann genau rausgekommen ist. Ja. Ich war einer der ersten User hier in Deutschland, weil wir natürlich mit diesen Netzwerken arbeiten. Wir wollen Informationen sammeln. Wir wollen schauen, was passiert, welche Firmen sind wo, welche Unternehmer, welche Mitarbeiter sind wo angesiedelt. Und wir kommen ja eigentlich aus unserer jetzigen, wir sind diesem Trecker Dinosaurier, wir haben ja damals noch mit Telefonbüchern sozusagen gearbeitet, haben rein telefoniert in die Unternehmen und haben versucht, die Ansprechpartner herauszukriegen und dann telefonisch zu erreichen und dann zu motivieren und dann per E-Mail vielleicht noch einen Lebenslauf zu kriegen. Das wäre ganz schön. Teilweise haben wir den damals noch per Post bekommen sogar. Jetzt haben wir dieses Handwerkszeug des Telefons erlernt und jetzt sehen wir in den letzten Jahren, dass alles geboomt hat. Also jeder konnte Personalberater sein und konnte auf einmal in LinkedIn Leute kontaktieren und sagen, Mann, das ist doch easy, ne? Kann ich doch. Jetzt ist aber ein totaler Overload. Das heißt, die Leute reagieren ja gar nicht mehr. Die kriegen ja alles Mögliche bei LinkedIn oder bei Xing, Angebote, irgendwelche Coachings, der 10. Personalberater, der irgendwas vor allem will, die resignieren ja. Und auf einmal kommen wieder unsere alten Tugenden so ein bisschen raus, zu sagen, okay, ja, also zu wissen, wie so ein ganzes Projekt abläuft, von A, ja, von der Zielfirmenliste wirklich reinzuarbeiten in die Unternehmen, auch dort mal anzurufen und die Informationen herauszubekommen, kann halt nicht jeder. Ja, und dann trennt sich so wieder Spreu von Weizen und da fühlen wir auch ganz wohl, uns ganz wohl, wenn wir auf einmal Lösungen bringen, die die anderen nicht bringen können, weil wir einfach wissen, wie es geht, ja, weil die Projektarbeit funktioniert. Ja. Und das ist so eines der Themen. Und natürlich aus der Demografie heraus gibt es ja immer weniger. Ja, das ist ja mein Lieblingsthema. Da habe ich schon vor, eine kleine Anekdote, 2001, noch relativ junger Mann zumindest, bin ich bei den Wirtschaftssenioren eingetreten und habe da so einen Vortrag gehalten über die Demografie. Und habe damals schon gesagt, liebe Leute, das ist ganz klar zu sehen, das ist kein Baum, der wächst, ne? Also wir werden weniger werden. Und das wird ein ganz klassischer, drastischer Schnitt werden. Hat keiner zugehört, keiner ignoriert, also von den Wirtschaftsunion schon, aber von der Politik zumindest. Jeder hat es gesehen und auch dieses Problem auf uns zulaufen sehen. Und jetzt wirklich ist es angekommen, wenn die Boomer jetzt mehr und mehr in Rente gehen, aus dem Arbeitsleben raus, unten kommt kaum was nach, auf einmal ist das Demografieproblem da. Er sagt, ja, wussten wir alle. Ja? Bundesamt für Statistik hat die Informationen alle gehabt. Und das sind so ein bisschen die Themen, die uns treiben, denn jetzt werden die vielen Jobs auf wenige Menschen verteilt. Und früher, wie ich mit dem Studium fertig war, war ich froh, einen Job zu haben. Da habe ich mich riesig gefreut. Ich dachte, Mensch, ja, ich habe einen bekommen, ich konnte hier starten irgendwo. Heute kommen die, ich übertreibe natürlich ein bisschen für die erzählen, sagen, was ist, erzählt er da? Ich plakatiere es jetzt ein bisschen, aber es ist schon so, die kommen erstmal an und sagen, was bietest du denn? Ja, Laptop, Handy, wie viele Homeoffice-Tage hast du denn und was kannst du hier noch anbieten? Die kommen mit Forderungen an. Und das ist halt der komplette Unterschied zu damals. Waren wir froh, überhaupt reinzukommen. Und heute Angebot und Nachfrage, das ist ein rares Gut, die jungen Absolventen, und die können sich in der Regel aussuchen, was sie machen. Gut bezahlt, mit hohen Einstiegsgehältern, und da kommen die Großkonzerne an, und das ist genau das Thema, die natürlich ihren Kessel füllen müssen. Die müssen ja von unten junge Leute ranbringen, um diese ganze Hierarchieebene zu füllen, zahlen dann ein bisschen mehr als der Mittelstand. Der Mittelstand leidet darunter, dass er keine Leute mehr findet. Gerade in diesen Spezialgebieten, ja, wenn man jetzt sagen würde, jeder, der ein bisschen technisch visiert ist, die Ingenieure haben vielleicht gerade ein bisschen Lockerheit, weil die ganzen Automobilzulieferer gerade ein bisschen ruhiger sind. Aber so gibt es immer wieder Hypes, wo bestimmte Berufsgruppen total gefragt sind, ein bisschen weniger, aber grundsätzlich sind wir zu wenig in der Bevölkerung, um diese Lücken zu füllen. Das heißt, wir müssten von extern welche holen, will auch keiner so richtig machen. Aber das sind das Themen. Und was passiert dann? Das ist jetzt ein bisschen der wirtschaftliche Fakt. Das Unternehmen, das ist Fakt. Wir reden ja mit unseren CEOs und CFOs, wenn die weiter expandieren, durchaus ernsthaft überlegen, dann in andere Bereiche zu gehen, zu sagen, Deutschland ist vielleicht ein bisschen zu teuer, ja, jetzt zu wenig Leute, Lohnkosten steigen, dann kann man sagen, EU-bürokratische Prozesse, die uns auferlegt werden, ist alles doof. In Amerika oder woanders ist es einfacher. Oder innerhalb der EU dann Ungarn, Rumänien immer noch gern genommen. Jetzt hofft man ja darauf, dass durch den Politikwechsel Ungarn noch attraktiver wird. Aber ja, das sind solche Faktoren, die wir alle im Blick haben. Denn wir haben natürlich auch in den osteuropäischen Ländern überall Niederlassungen. Wir können dann unseren Kunden, egal wohin die wandern, eine Lösung anbieten. Ja, und das ist genau dieses Thema, wo wir immer wieder aktiv sind. Wir sehen von den veränderten Anforderungen, dass wir mehr mit den Menschen reden müssen als damals. Damals ging es wirklich um die Position. Passt du da rein? Willst du? Heute müssen wir ein bisschen das ganze Ökosystem abfragen. Ja, wenn ich, meine Lieblingsstory, wenn ich in Hannover jemanden nach Hamburg bringe, ist jetzt nicht so weit weg, das geht eigentlich noch einigermaßen. Da habe ich mit einem Abteilungsleiter gesprochen, der der Bereichsleiter geworden wäre, noch relativ jung, war keine Ahnung, 35 war er ungefähr. Ja, er muss erstmal mit seiner Freundin reden. Ja, das hat man früher halt nicht gehabt. Ja, der hat gesagt, klar, Karriere mache ich und dann kann ich irgendwie pendeln. Nee, die wollen zu Hause bleiben, die wollen das Ökosystem haben, keiner will umziehen, jeder will das Homeoffice machen. Das ist eine andere Attitude, die momentan stattfindet. Das ist ja okay, wenn es geht. Ja, wenn die es machen können, wird sich vielleicht wieder ändern. Und wir müssen uns halt dementsprechend anpassen, beziehungsweise wir sind ja nur der Multiplikator vom Markt. Ja, wir können ja nicht entscheiden, wie oder wo, ob die jetzt passen oder nicht passen. Wir können nur die richtigen raussuchen. Der Kunde, also unsere Unternehmen müssen sich halt relativ schnell anpassen. Und das tut denen manchmal weh. Mittlerweile haben wir ja über Corona dann schon so eine Zwangsmodernisierung bekommen von den Prozessen her. Aber das anzupassen, relativ schnell umzusetzen, klappt nicht überall. Ja? Also mittlerweile haben wir das schon ganz gut gelöst. Aber das sind so die Veränderungen, die wir gemacht haben, innerhalb der Wirtschaft oder in unseren Prozessen. Und ja, das ist so im kurzen zusammengefasst.
Ja, Michael, lass uns da nochmal ein bisschen tiefer reingehen auch. Also wird gerne natürlich noch ein paar Internas erfahren. Wie ist denn die Situation? Ist es jetzt so, dass ihr bei euren Kunden oder bei euren Mandaten, dass ihr viele offene Stellen habt? Ja, also dass ihr viele Unternehmen habt, die suchen. Also das eine Unternehmen sucht einen technischen Geschäftsführer, das andere und so weiter. Also habt ihr viele offene Stellen? Und müsst dann schauen, wo könnt ihr Bewerber bekommen, die eventuell in anderen Unternehmen noch da drin sind, um die dann zu wechseln, ja, entsprechend ja, inspirieren sozusagen, weil ihr etwas Besseres für die habt und sich die damit weiterentwickeln können. Oder kommen mehr Bewerber zu euch, die sagen, ich suche irgendwas und bitte bring mir doch eine Stelle, die für mich attraktiv ist. Oder habt ihr Leute, die tatsächlich jetzt aufgrund von irgendwelchen Themen im Moment in Beschäftigungslosigkeit sind und wieder dringend was suchen? Oder also versuchen uns nochmal so ein bisschen mitzunehmen, wie stellt sich die Situation dar? Wie läuft euer Prozess oder wie läuft euer Matching im Moment?
Also grundsätzlich haben wir alles, was du gesagt hast. Also nicht entweder oder, sondern wir haben alle Varianten. Ja, also wir haben die Leute, die einen Job suchen, die auch keinen mehr haben, die vielleicht jetzt gerade in so einer Transition sind. Und das ist ja der Trend. Also fangen wir mal von vorne an. Der deutschen Wirtschaft geht es ja nicht so gut. Das haben wir alle mitbekommen. Und was macht der Mittelstand und die ganzen Unternehmen? Die bauen um. Das heißt, die müssen Kosten sparen, die müssen optimieren, die müssen vielleicht Produktion verlagern. Und das bedeutet natürlich auch, dass man möglicherweise nicht alles mit den gleichen Menschen macht. Man wechselt die Menschen. Und das ist so ein bisschen das, was wir gerade sehen, wenn man jetzt mal so diese Pyramide sieht. Unten die Arbeiter in der Produktion, oben der Vorstand wird an den Seiten gecuttet. Ja, das heißt, der untere Bereich, da werden Mitarbeiter rausgeworfen, woanders hingebracht, wie auch immer vom formuliert. Und oben, ja, wird natürlich geschaut, wo können wir vielleicht neue Köpfe finden, die uns in den nächsten 5 bis 10 Jahren besser navigieren können in so einer Krise. Das heißt, so der Klassiker, neuer Besen kehrt einfach mehr. Wenn man jetzt nach 10 Jahren oder nach 5 Jahren den Vertrieb umstellt und sagt, wir wollen das ganz anders arbeiten, dann wird man auch gleich einen neuen Vertriebsleiter einstellen. Und dementsprechend haben wir aus diesen Themen sehr viel zu tun in den Führungsebenen und im mittleren Management, weil unheimlich viel umgebaut wird. Man will mit neuen Köpfen, mit neuen Ideen, mit frischen Ideen rein und möchte was verändern, optimieren. Und das ist so. Also wir haben so das Gefühl, was hat man auch so ein bisschen bestätigt bekommen, dass wir in den letzten 15 Jahren auf eine sehr, sehr Wohlstandswelle gesurft sind. Die Unternehmen ging es sehr, sehr gut. Der Bevölkerung, den Arbeitern ging es sehr, sehr gut. Darauf konnten wir uns sehr, sehr gut ausruhen. Und jetzt müssen wir halt anpassen. Wir müssen halt jetzt mal schauen, dass wir nach diesem starken Wachstum mal wieder so eine Delle bekommen, dass wir da wieder neu strukturieren, optimieren, vielleicht auch Wasserköpfe abbauen. Es gibt ja alles Mögliche. Vielleicht auch, davon hoffe ich ja auch immer wieder, dass die Gewerkschaften mal einen Schritt zurück machen, dass dort auch mal an den Gehaltsstrukturen gearbeitet wird, weil wir im Verhältnis auch zu ganz Europa immer noch eines der teuersten Länder sind. Ja, also jetzt nehme ich die Schweiz mal raus. Das ist ein anderes, ganzes Konzept, was die Schweiz hat. Aber das ist zum Beispiel Wenn wir mit französischen Unternehmen reden, das Erste, was ich sage, ist, Leute, was habt ihr euch für Gehaltsvorstellungen vorgestellt? Weil die in Frankreich halt einfach weniger verdienen. Ja. Nicht alle, ja, in Paris wird es ja ein bisschen teurer, aber per se, ja, für die gesamte Gesellschaft verdient der deutsche Arbeiter ungefähr 10, 20% mindestens mehr, ja, als in Frankreich. In Südfrankreich, wieso? Spanien, ganz andere Welt nochmal, die sind immer gut positioniert, würde ich sagen. Die haben sich ganz gut aus dieser Krise manövriert. Die Jugend verdient relativ wenig, ja, aber sind alle unter Arbeit mittlerweile und ganz motiviert. Und das ist auch so eine Einstellungssache, die wir immer wieder sehen, dass viele Unternehmen in andere Länder reingehen, weil die Arbeiter einfach motivierter sind, ja, weil die noch hungriger sind, ja, die freuen sich halt noch auf die Arbeit. Und hier denkt man so ein bisschen an die Freizeit, ja, zu sagen, okay, Zeit ist wertvoll, wir müssen uns mehr um die Familie kümmern. Das ist ja alles richtig, ne? Aber von außen betrachtet wirkt das natürlich immer so, als wären die Deutschen jetzt nicht so strebsam, wie sie es vielleicht mal in den
Waren, ja.
Wirtschaftswunderjahren waren, ne?
Ja, das hat.
Dass wir natürlich technologische Vorreiter immer noch sind, obwohl der Ruf vielleicht ein bisschen gelitten hat, dass wir immer noch Innovationen haben, dass wir immer noch vieles hier besser machen als in anderen Ländern, merkt man immer erst, wenn man erst in einem anderen Land ist, ja.
Ja, absolut.
Jeder schimpft über das Gesundheitssystem, aber wir haben ein ganz tolles Gesundheitssystem. Wir können uns da wirklich auf die Schulter klopfen, was wir hier aufgebaut haben. Es kostet halt leider Geld, ne? Und da kommen wir immer von einem Thema zum anderen, ja.
Ja, unser lieber Freund Georg Rekastres vom Great Place to Work, der hat bei unserem letzten Roundtable auch ein sehr spannendes Beispiel erzählt, dass sie von Unternehmen, die aus dem internationalen Kontext agieren, also Great Place to Work ist ja auch international aufgestellt oder hat ja auch Kunden, die international agieren. Und sie haben da Auswertungen, dass junge Führungskräfte, die in internationalen Unternehmen agieren, überall gerne arbeiten, aber auf keinen Fall nach Deutschland wollen. Also dass die sich da mit Händen und Füßen dagegen wehren, also sie gehen gerne nach England, nach Frankreich, nach Skandinavien und sonst wo, aber um Gottes Willen nicht nach Deutschland. Also mit dieser Negativität und mit dem Umgang und so weiter in Deutschland, da können sie sich nicht mit identifizieren. Also ich war schon geschockt, wo ich das gehört habe.
Werbung.
Morgens um 7 war die Welt noch in Ordnung und dann kam auf einmal ein böses Erwachen. Und dieses böse Erwachen kann durch verschiedenste, ja, Faktoren ausgelöst werden, nämlich dass ich zum Beispiel einen Hackerangriff, ja, bekommen habe. Und das haben wir ja bei einem unserer CE-Klienten in den letzten Jahren mit einer dramatischen Auswirkung kennenlernen dürfen, dass nämlich auf einmal 600 Mitarbeiter, 8 Standorte komplett lahmgelegt waren, keine Glastür sich mehr geöffnet hat, kein Telefon mehr ging, kein Rechner mehr hochzufahren war. Und genau justament, als dieser Hackerangriff erfolgt, klingelt auf einmal mit einer Nummer, die keiner vorher bisher gesehen hat, aus einem irgendeinen südamerikanischen Kontext heraus, das Telefon beim Geschäftsführer und teilte mit, dass man doch sehr um die Sicherheit des Unternehmens bemüht sei. Und wenn eine entsprechende Summe in Bitcoin überwiesen wird, man natürlich auf jeden Fall für die Sicherheit garantieren könnte. Und dann ging ein halbes Jahr eine dramatische Situation ja los. Wie ist man auf so etwas vorbereitet? Wie kann man entsprechend schon diese Szenarien vorher durchspielen? Ist man für diese Dinge natürlich mit den Versicherungen auch gut genug aufgestellt? Und was löst das Ganze auch aus? Und das sind Fragen, die wir in unseren True Crime Roundtables ja intensiv vorstellen. Und wir haben im letzten Jahr jetzt schon bereits 10 dieser Veranstaltungen durchgeführt, in denen alle Teilnehmer so geflasht waren, man konnte die Nadel sozusagen auf den Boden ja fallen hören, weil letztendlich jeder ja danach gesagt hat, auch die, die glaubten bis dahin top aufgestellt zu sein, dass man da viel mehr machen kann. Und es stellt ja sich gar nicht mehr die Frage, ob man angegriffen wird hier im Thema IT oder durch einen Hacker, sondern die Frage ist, wann man ja angegriffen wird. Und viele wissen es ja gar nicht, dass es schon lange passiert ist. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich solche Szenarien überhaupt nicht gerne mag und ich skizziere und immer positiv bin und nach vorne denke und mich auch gar nicht mit sowas beschäftigen möchte. Aber die Realität ist leider eine andere. Und auch bei diesem Klienten war es so, dass die schon vorher sich über mehrere Monate ja schon im Unternehmen sozusagen befanden, bis sie dann am Tag X ja den Hebel umgelegt haben. Und hier haben wir über die CEC Finance ja Experten bei uns ins Team geholt, die sich mit diesem Thema IT-Sicherheit ja beschäftigen, auseinandersetzen damit und wirklich so grandiose Tipps geben können, wie man sich hier mit dem Unternehmen besser vorbereiten kann, was dabei zu bedenken ist, wie man eine Checkliste auch durchgehen kann. Und deswegen ist hier auf jeden Fall ein Unterstützungsbedarf ja nötig. Und wer darüber mehr wissen möchte, der setzt sich bitte mit unserem Head of Product, mit dem Michael Benedikt, ja in Verbindung und beschreibt mal ganz kurz, was er schon bis jetzt in dem Bereich gemacht hat und gleicht das ab. Und wir werden dann aus unserem Expertenteam die entsprechenden Verbindungen herstellen. Und hier hat jeder Handlungsbedarf. Das kann ich gar nicht anders sagen. Also in diesem Sinne, ja, einfach den Hörer in die Hand nehmen und mit Michael Benedikt sprechen und schauen, wie man sich hier besser aufstellen kann.
Werbung Ende.
Ja, ich kann es wirklich nachvollziehen. Wir haben hier ein sehr, sehr hohes Niveau aufgebaut. Wir arbeiten, ich mag es nicht, wenn jetzt irgend so ein Merz sagt oder der Söder, wir arbeiten zu wenig. Ja, das ist so pauschal, ob jetzt eine Stunde mehr die Woche oder weniger, darum kommt es nicht drauf an. Die Profitabilität, der Output aus unserer Arbeit, der ist vielleicht nicht mehr so da. Ja, ob wir jetzt mit 35, mit 40 Stunden arbeiten, ist das mir
Egal,
völlig
ja.
egal. Aber
Ja.
wenn wir natürlich die gesamten Lohnkosten sehen zu der Produktivität, die wir hier in Deutschland haben, wird es halt ein bisschen schwieriger. Aber gut, müssen wir halt mal schauen, dass wir da vielleicht, das ist ja immer so, und in der Not wird man innovativer, in der Not fallen wieder neue Ideen ein. Das Gute einfach mal wegzuschneiden, macht kein Mensch, es sei denn, es wird. Man muss es wirklich machen, ja. Und vielleicht ist es jetzt in einer Phase, wo man viele alte Zöpfe mal abschneiden kann und mal neu denken kann, neu überlegen kann, auch Kosten sparen kann. Ich hoffe darauf, ja, aber es ist halt schwierig. Wir wissen ja, die politischen Rahmenbedingungen sind auch die Koalition in Berlin, schafft die es oder nicht. Das hängt ja alles mit ab und färbt natürlich auch so ein bisschen auf die Kandidaten, die wir haben. Aber da kommen wir zurück zu deiner Frage, was hat sich geändert? Wir sind heute als Personalberater mehr, ich fühle mich manchmal wie eine Marketingagentur. Ja. Wir müssen unseren Kunden wirklich positionieren. Wir erzählen jetzt nichts Falsches oder wir lügen ja auch nicht. Aber was wir wirklich machen, ist, wir machen einen Cultural Fit. Wir fragen, was habt ihr alles? Wir machen richtig so ein Storytelling. Wir geben uns sehr, sehr viel mehr Mühe, die Kandidaten auch wirklich zu zeigen, was wir hier haben. Ja. Es ist nicht bei jeder Position machbar oder auch nicht sinnvoll, weil es gibt eine Position, wo es eigentlich relativ klar geht. Wir haben so einen kleinen Mittelständler, paar hundert Mitarbeiter, wo der Inhaber alleine rekrutiert. Ja, dann sage ich, okay, telefoniert mal miteinander oder macht mal einen Videocall. Wenn es passt, passt. Ja, also es ist wirklich ganz simpel gesagt. Wenn die Chemie nicht passt, dann kann er noch so gut sein. Andererseits, wenn der Kandidat nicht so gut ist, aber die Chemie passt, dann kann man das trotzdem irgendwie ankoppeln. Ja. Und so haben wir das natürlich auch bei uns. Aber im Großen und Ganzen muss man schon sagen, die müssen abgeholt werden. Ja, die sind, ich sag's mal ein bisschen überzogen, nicht gelangweilt, aber die müssen halt so eine richtige Attraction bekommen. Ja, sagen, so nach dem Motto, der Headhunter ruft an, da hat man sich früher gefreut, oh toll, ja, guck, ob ich eine neue Position kriege. Und
Hab
heute sagen,
Marktwert,
ja,
habe ich
schon
einen
wieder
Marktwert?
ein
Ja, genau.
Headhunter. Da musst du sagen, okay, hallo, red mit mir, muss man halt mal sagen. Wir machen unheimlich viel Coaching, das machen wir sowieso nebenbei. Und das ist auch so ein bisschen das Argument, wo ich auch gerne, das macht mir wirklich Spaß, mit den Menschen, mit Kandidaten rede und überlege, wo kann denn die Reise hingehen? Was willst du denn überhaupt? Ja, ob jetzt unabhängig von dem, was ich hier habe, an Projekten oder an Kunden herauszubekommen, was ist denn der möglichste nächste Schritt für dich? Was würde dir dann Spaß machen? Wenn ich das dann weiß, kann ich auch einschätzen, in welcher Position die vielleicht zukünftig auf mich zukommt oder die wir vielleicht irgendwo in unserem Sortimentportfolio von Aufträgen haben, picke ich die dann raus und sage, Mensch, dann red doch mal mit denen. Ja, und das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Ja.
Michael, wie sieht denn im Moment das Verhältnis aus, ja, in der Balance zwischen den offenen Stellen, die bei euren Unternehmen oder Kunden zu besetzen sind, und der Anzahl der Bewerber, die du hast? Ist es denn so, dass du sagen kannst, na, boah, wir haben schon Probleme, da Stellen zu besetzen, ja, um den geeigneten Bewerber sozusagen zu finden? Also ich komme jetzt genau in die Situation, ich brauche einen neuen kaufmännischen Geschäftsführer und brauche den geeigneten Kandidaten, sagt ja auch, was ich mir da so vorstelle, habe auch einiges zu bieten an der Stelle. Kannst du dann sagen, ja, da habe ich schon mal 25 Kandidaten, die ich dir präsentieren kann, und dann gucken wir mal, wer von den 25 der Beste für dich ist? Oder seid ihr dann gefordert, erstmal den richtigen Kandidaten zu finden? Oder andersrum, habt ihr so viele Kandidaten, dass ihr gar nicht genügend Stellen habt, die ihr damit besetzen könnt? Also, wie ist dieses Matching so? Wie würdest du das einschätzen im Moment?
Naja, also ich fange nochmal ein bisschen weiter an. Dadurch, dass wir so eine schwierige Marktwirtschaft momentan haben in Deutschland, sind die Unternehmen ganz picky. Die wollen halt wirklich vorsichtig sein, die machen keinen Schnellschuss, die wollen jetzt nicht gerade die Eier legen, die wollen mich so, aber sind sehr konkret auf der Suche, die wissen ganz genau, was wir haben wollen. Und der muss genau alles mitbringen, was wir wollen, der muss natürlich dann die Erfahrung mitbringen und. Das ist halt dann ein bisschen schwieriger geworden. Ja, früher hat man gesagt, Mensch, der hat gute Erfahrung, ist ein Top-Manager, den nehme ich jetzt einfach mal, vereinfacht gesagt. Und jetzt geht man dann sehr, sehr tiefer rein, und wir haben Kunden teilweise, die 5, 6 Interviewrunden machen, wo auch dann das alles ein bisschen ermüdend wirkt, ne? Zu sagen, noch eine Runde, noch mal ein Gespräch, ja, und der aus dem Team noch mal dabei. Aber gut, das ist halt der Prozess. Wir wollen halt sicher sein, wenn jemand diese Runden übersteht, dann passt er auch. Wir haben aber auch andere Projekte, wo wir natürlich gerade mit unseren Assessment Center immer wieder gerne, das ist eines der bei uns sehr, sehr stark wachsenden Bereiche des Assessment Center, da die Unternehmen halt sehr, sehr stark hinterfragen wollen, kann ich Leute entwickeln, passt der zu uns, passt der in die Kultur rein, dieses Wertegerüst steigt immer mehr im Ansehen, auch von den Kandidaten. Die hinterfragen ja nicht nur, ist es ein gutes Unternehmen, zahlen die gut, sondern will ich für das Unternehmen arbeiten? Ja, was haben die denn für ein Wertegerüst? Wie ticken die denn? Das ist ja früher überhaupt nicht relevant gewesen. Und heute schauen die wirklich auf der Webseite und gucken erstmal, was haben die denn hier überhaupt für Nachhaltigkeitssysteme, was haben die denn für Produkte, will ich für die arbeiten? Und das ist halt auch ein neues Thema, was in den letzten Jahren stärker gewachsen ist, gab es früher gar nicht. Ich hatte damals immer gesagt, tolle Position, Geld stimmt, ja, die Leute sind cool, ich gehe dahin. Und heute wird das ganze System erstmal hinterfragt. Ja.
Wie schätzt du das Thema eigentlich mal? Wir haben ja nun sehr viel Fokus darauf, dass wir sagen, wir wollen Führungskräfte möglichst langfristig im Unternehmen binden. Wir wollen, dass die natürlich dementsprechend da auch einen langen Wirkungshebel auch haben oder einen Wirkungsgrad auch haben. Wir sind ja in einer Zeit, ja, ich meine, auch da, wir sehen es im Sport, ja, dass Trainer schnell gefeuert werden, dass Spieler schneller den Verein wechseln. Und das Thema Bindung, ja, spielt das bei dir oder bei euch auch eine Rolle? Siehst du oder merkst du, dass Leute oder Führungskräfte, wenn ihnen etwas nicht so passt, schon schneller bereit sind zu sagen, ich würde gern was Neues machen, oder guck, dass du eine Stelle für mich findest, die für mich attraktiver ist als die, die ich jetzt habe? Oder hast du jetzt durch die wirtschaftlichen Veränderungen, die du auch eben beschrieben hast, eher das Gefühl, dass die Leute sagen, ich bin froh, dass ich was habe, und bleib erstmal da und hoffe, dass ich da möglichst lange auch da einen Bestand habe? Also, du diese Situation einschätzen im Moment?
Ja, ich kann man nicht pauschal. Also ich würde schon sagen, dass diese Bindung nicht mehr so da ist wie früher. Also ich sag mal, ganz weit zurück hat man gesagt, wenn der muss mindestens 5 Jahre dabei gewesen sein oder 10 Jahre, das ist ein Jobhopper. Ja. Heute lacht man darüber, sagen hier, wenn der 2, 3 Jahre dabei ist, ist schon okay. Und die ein oder anderen Führungskräfte haben auch nur Verträge dann vielleicht für 4 Jahre, ja, in den Zeitraum, und werden dann teilweise früher rausgeworfen oder naja, rausgeworfen war ein bisschen böse formuliert, sondern müssen vielleicht aus strategischen Gründen das Haus früher verlassen. Und da kommen wir genau zum Pudels Kern. Ich glaube schon, dass die Entscheidung, die Unzufriedenheit, der Druck auf die Führungskräfte steigt. Und dass man dementsprechend schon auch von allen Seiten auch früher bereit ist, die Leute auszutauschen. Ob das besser ist, kann ich jetzt auch nicht so richtig beurteilen. Aber in den letzten Jahren, gerade jetzt, ist es schon so, dass ich unheimlich viele Manager sehe, die im Garden Leave sind, mit einer Abfindung, und dementsprechend ist das ein ganz klares Zeichen. Klar, einerseits davon, dass in den Führungsebenen abgebaut wird. Da kommen ganz kuriose Geschichten immer auf mich zu, wo ich sage, in Top-Top-Manager mit Gehalt zwischen 3 und 500.000 Euro für 5 Jahre nach Hause geschickt wird im Garden Leave, wo ich sage, okay, Das kann man machen, ja, muss man das machen? Ich würde jetzt als Inhaber oder als verantwortliches Unternehmen dieses Brain noch nutzen. Da würde ich sagen, okay, lass uns doch hier eine Tochtergesellschaft machen, lass uns hier irgendwie einen Think Tank machen, funken wir da rein. Zahlen muss ich ja sowieso, da kann ich aber irgendwas nochmal aus dem herausholen. Nee, wird verschoben, bilanziell in den Großkonzernen, internationalen Aktiengesellschaften verschoben. Die Aktionäre sind glücklich, dass da abgebaut worden ist oder wie auch immer. Geld spielt keine Rolle. Ja. Aber das ist ein anderer Fakt. Aber das ist so ein bisschen der Zeitgeist. Ich habe ein paar Freunde, hoffentlich hören die nicht zu, vom Tennis, die bei der Commerzbank arbeiten. Ja, und die sagen halt, ja klar, UniCredito übernimmt uns, was Besseres kann zwar gar nicht passieren. Wir haben noch, keine Ahnung, 5 bis 10 Jahre da arbeiten, jetzt eine schöne Abfindung, gucken wir mal, was passiert, vielleicht machen wir ein Early Retirement oder sonst irgendwas. Und das ist halt ein bisschen so das Thema, wir sind alle in einem Alter, die Boomer-Generation und die junge Gesellschaft, die unten dran kommt, da sind ganz viele dabei, auch Startups, die tolle Ideen haben, ja, kommt so ein bisschen zu kurz, hat man manchmal den Eindruck, ja, dass die nicht die richtige Plattform kriegen oder zu in den großen Konzernen ein bisschen untergehen. Ja, und natürlich, und das ist das der Klassiker, der in den letzten Jahren immer wieder passiert, durch die Demografie muss man, die Angebot und Nachfrage, habe ich ja schon erwähnt, die jungen Leute haben mehr Möglichkeiten, sich irgendwo zu bewerben, haben mehr Angebote auf dem Tisch und dadurch nimmt man natürlich das Höchste. Das heißt, das Gehalt steigt und dann haben tradierte Unternehmen, die jetzt schon Mitarbeiter haben, die vielleicht 10, 20, 30, 40, 50 Jahre dabei sind, das Problem natürlich, dass diese jungen Mitarbeiter relativ schnell das Gleiche verdienen oder mehr verdienen, weil man dieses Geld investieren muss. Wenn jetzt noch diese Transparenzgesetz kommt, wo die Gehälter freigegeben werden, das kann schon, ich glaube, das ist ein Fiasko, ja, also für die Großkonzerne, ja, weil da müssen die richtig nochmal eine Egalität reinbringen, eine Gleichbehandlung, und das wird sehr, sehr teuer für die werden, ja.
Wie schätzt du da das Thema ein? Wir hatten letzte Woche in Jena einen sehr spannenden Roundtable auch, wo auch einige erfolgreiche mittelständische Unternehmer da waren und die dann berichtet haben, dass jetzt gerade bei ihnen vor der Haustür die Industrie, ja, Automotive natürlich ganz stark betroffen, viele Mitarbeiter freigesetzt hat, auch viele Führungskräfte ja freigesetzt hat, aber letztendlich der Mittelstand davon dann nichts merkt, ja, oder die Bewerbungen nicht am Mittelstand ankommen, weil sie die meisten nicht bereit sind, dann aus der Industrie, ja, oder Großindustrie irgendwo in den Mittelstand zu wechseln. Also hast du ähnliche Erfahrungen, wenn du sagst, da kommt jemand aus einem Konzern und du bietest ihm eine attraktive Stelle in einem mittelständischen Unternehmen an, dass er sagt, nee, das ist nicht meine Welt, ich will lieber da weiter in den Konzernen agieren. Also wo steht da so dieses, ich sage jetzt mal, das Ranking der Begehrlichkeit im Vergleich Konzern und Mittelstand?
Ja, wir haben ja zwei Seiten. Es gibt auch den Mittelständler, der sagt, hier so ein Großkonzernmensch, der passt doch gar nicht zu mir rein. Ja, der ist in einem ganz anderen Ökosystem arbeitet der, und hier müssen wir viel mehr hands-on sein. Also diese plakativen Schubladendenken gibt es immer. Das ist einfach so in allen Richtungen. Auch, ja, wenn man aus einem Großkonzern kommt, in kleinen Unternehmen kann man eigentlich immer was mitbringen, kann man vielleicht ein paar Ideen oder schon ein paar Strukturen mitbringen, die der Mittelständler vielleicht noch nicht hatte. Ich finde es immer als Mehrwert, von groß in ein kleines Unternehmen zu wechseln. Die Frage ist natürlich, je nachdem, wie die Struktur ist, ob die Gehälter dann stimmen. Das heißt, da wird ja auch wieder ein Problem sein, dass ich den einen oder anderen kenne, der sagt, okay, dann bleibe ich lieber noch ein bisschen arbeitslos und schaue erst noch mal, ob ich was Vergleichbares kriege, bevor ich vielleicht Gehaltseinschränkungen mache, bevor ich möglicherweise weniger verdiene als vorher, bleibe ich erstmal in diesem Schutzmantel drin und oder eine Abfindung noch kassiert, dann hat man noch ein bisschen Puffer. Ich habe so viel Weltreisen, habe ich am Lebtag noch nicht im WhatsApp-Status gesehen, die alle irgendwo mit der Abfindung erstmal eine schöne Reise machen. Ja, uns geht's nicht so schlecht. Natürlich, es gibt immer Insolvenzen. Es gibt immer Leute, die es härter trifft bei so einem wirtschaftlichen Umbruch oder bei einer bundesweiten Lage. Jetzt rede ich aber, wir haben auch Infrastrukturunternehmen, die natürlich von diesem Sondervermögen massiv profitieren. die boomen, die wissen gar nicht, wohin, wo die Leute herkriegen
Kann
sollen.
ich bestätigen,
Weltweit, ja.
ja.
Und die Bauunternehmen, da bist du ja auch sehr, sehr stark involviert.
Ja.
Klar, die Bürogebäude hier in Frankfurt, da wird halt ein bisschen weniger gebaut, also im Wohnungsbau sowieso und Immobilien Real Estate ging es schon besser. Aber wenn man es mal zurückschiebt, über die Corona-Jahre und davor, über diese Billiggeld-Jahre, sage ich jetzt mal so, die haben die unheimlich viel Geld verdient. Also die sind alle durch, das habe ich den Eindruck. Ja, alle, die mit Real Estate zu tun haben, haben immer noch ein Grinsen im Gesicht. Auch wenn sie jetzt schimpfen, dass momentan weniger Geschäft ist, haben die in der Zeit massives Geld verdient. Ja. Und das ist halt ein bisschen die Thematik. Man muss immer schauen, den Deutschen geht es grundsätzlich nicht schlecht. Den einen schlechter, den anderen besser. Es gibt Profiteure von der Situation. Das haben wir, diese Defense-Situation. Keiner wollte irgendwas mit Militär zu tun haben oder mit Waffen. Und jetzt auf einmal sind es die Golden Boys. Jeder will auf einmal Defense-Berater werden.
Genau, in die Rüstungsindustrie, ja.
Und in der Energiewirtschaft ganz genauso. Man sieht es ja bei Siemens Energy, die Aktie ist ja auch durch die Decke gegangen, nicht ohne Grund, sondern weil die halt bestimmte Bedarf decken müssen, der in der Energiewirtschaft einfach stattfindet. Das heißt, es gibt genug Möglichkeiten. Jetzt haben wir die Automobilbranche, die schon, also wir arbeiten ja schon ja seit Jahrzehnten in der
Ja.
Automobilbranche, die hat schon immer gelitten. Ja, das Geld haben die nicht in Deutschland verdient. Die haben den deutschen Markt genutzt, um ihre Premium-Autos zu positionieren, also mit großen Rahmenverträgen, mit Leasing-Angeboten. Aber das Geld haben die eigentlich in China und sonst wo verdient. Ja, und das ist China weggebrochen, der große Markt. Jetzt wird natürlich auch geschaut, die Chinesen kommen jetzt hier nach Deutschland und so entstehen halt neue Märkte, neue Strukturen. Und dann tut es halt weh. Ja, und dass Volkswagen sich möglicherweise einen Wasserkopf aufgebaut hat und den einen oder anderen entlassen möchte oder muss, das kann ich durchaus nachvollziehen. Das gehört ja zu einer Restrukturierung. Das ist natürlich blöd, wenn die ein oder anderen Werke abgebaut oder verschoben werden. Grundsätzlich, die Automobilbranche wird nicht sterben, die wird sich halt nur verändern, die wird neu strukturiert
Strukturieren,
werden. Und das bedeutet halt, dass man halt aus bestehenden Strukturen heraus Veränderungen verursachen muss.
Michael, ich kann natürlich gar nicht anders, als nochmal so ein bisschen auch zu reflektieren auf die Themen, die uns natürlich da permanent auch triggern. Und ich trete ja dafür an, dass ich sage, je stärker ein Leitbild in einem Unternehmen wirksam ist, also dass es eine Vision gibt, ja, der sich alle verschreiben und die am besten auch mit den Führungskräften zusammen und allen Beteiligten entwickelt ist, ja, indem ein Kulturprozess, du hast es vorhin auch schon gesagt, ein Kulturprozess natürlich im Unternehmen da ist, ja, dass man natürlich entsprechend mit Führungssystemen agiert, die auf einer hohen Qualität sind und so weiter. Sind das Dinge, die du bei dir auch jetzt wirklich bei den Bewerbern, die in Unternehmen auch gehen, in Führungspositionen auch da gehen wollen, die auch kritisch hinterfragen und auch wahrnehmen und für sie das auch Entscheidungskriterien sind? Oder ist es letztendlich schon so, dass die pekuniäre Ausstattung der Position dann doch noch der letztlich Grund ist, warum jemand irgendwo hinwechselt? Also sind wir eher in der Söldnermentalität? Also ist es im Fußball auch so, dass ich dahin wechsle, weil ich da die neue Sprache lerne, oder wechsle ich dahin, weil einfach die Rahmenbedingungen für mich interessant sind, in denen ich da, wie gesagt, entlohnt werde? Wie würdest du das einschätzen?
Also Söldner gibt es immer. Aber gibt es jetzt eine verstärkte Söldner-Mentalität, würde ich gar nicht sagen. Was ich auch oft höre, ist gerade bei den Top-Majors, die jetzt vielleicht Ende 50 sind, die jetzt so einen Golden Handshake bekommen haben, die jetzt sich neu positionieren, teilweise geht es ihnen gar nicht so richtig ums Geld. Ja, die sagen halt, ich mache halt wieder was anderes, was mir Spaß macht, weil ich will mich jetzt nicht verbiegen. Ja, ich bin jetzt auch nicht mehr auf jeden Euro angewiesen. Das ist so eine Generation, die dann vielleicht Interim-Geschäft macht, die vielleicht Projekte oder die auch eine Selbstständigkeit mit aufbauen oder die halt für ein bestimmtes Projekt irgendwo mit reingehen, was ja auch gerade passt, weil ja unheimlich viel Bewegung stattfindet. Und also ich sehe jetzt, kann ich es nicht pauschal sagen. Also im Vertrieb hat man immer wieder die Leute, die sagen, für Geld mache ich alles, ja. Und da gibt es auch einige, die das machen. Ich habe mit jungen Vertrieblern gesprochen, die jedes Jahr gewechselt haben. Und ich sage, Mensch, was machst denn du? Hast du deinen Lebenslauf dafür? Sagt er, ja, er weiß, aber der Headhunter ruft immer wieder an und die Unternehmen, die haben mir den Job gegeben. Ja, also er ist selbst verwundert, er macht es halt mit. Er sagt, er verdient immer mehr Geld, ja, und er nutzt jetzt dieses Momentum, ja, auch so ein schönes Wort, das immer wieder genutzt wird, und nimmt das alles mit, was geht. Ja.
Ja, Michael, also das heißt, das Thema ist schon irgendwo von Bedeutung, aber es ist nicht das ausschlaggebende Kriterium. Oder ist es schon so, dass Bewerber da schon sagen, oh, ich schaue mir das mal an, was macht das Unternehmen da wirklich? Gibt es diese Unternehmensvision? Gibt es das Unternehmensleitbild? Wird es auch wirklich gelebt oder ist es nur eine Pseudogeschichte und so weiter? Also ich hatte jetzt schon nochmal einen flammenden Appell erwartet, dass du das natürlich nochmal präferierst, was wir auch machen und sagst, ja, das ist natürlich für die Leute total wichtig und die wollen sowas sehen oder so. Also wie würdest du das realistisch einschätzen?
Also es kommt wirklich auf die Position drauf an und auf die Branche. Es gibt konservativere Branchen, die nicht so geprägt sind, aber es gibt natürlich Leute, und je höher man geht, und das ist ja das, was wir machen über den Führungsebenen, wird schon hinterfragt, was dahinter steht. Und da geht man schon sehr, sehr tief rein und möchte auch wissen, wieso, weshalb, warum, was kann ich hier bewegen, was passt hier auch wirklich für mich und was macht das Unternehmen, was ist deren Vision. Und beim Mittelmanagement hört es schon ein bisschen auf und unten drunter ist man vielleicht nicht immer so in der Lage oder in der Möglichkeit, so tief reinzugehen und auszuwählen auf diesen Kriterien. Aber was wir schon sehen, und das ist bei diesem, sag ich jetzt mal, 35- bis 40-jährigen angehenden Führungskräften, ja, teilweise gibt es ja schon früher ganz junge Führungskräfte, dass die sehr, sehr selbstbewusst sind und auch sehr genau wissen, was sie wollen, ja, und nicht jedes Angebot annehmen. Die gehen ganz gezielt vor, überlegen genau, wo die Reise hingeht. Wir haben auch mit Startups zum Beispiel gesprochen. Ja. Hier gibt es ja einige auch hier in der Rhein-Main-Region oder bundesweit. Das sind junge Menschen, die relativ früh eine ganz klare Vision haben und sich mit der Idee selbstständig machen. Gerade im Techie-Umfeld oder im Drohnen-Umfeld gibt es halt ganz tolle Start-ups, habe mit Leuten gesprochen, das sind echte Visionäre. Ja, und da bin ich ganz begeistert, was hier in Deutschland so rumläuft, wenn man da nur Negativbotschaften immer wieder auffängt. Nee, wir sind gut, wir haben auch die guten Leute, die machen vielleicht anders. Ne? Also, um das Beispiel zu nennen, Automotive-Branche haben wir ja gerade geschaut. Warum schafft es die deutsche Automobilindustrie nicht, eine super moderne Software zu kreieren? Ne? Da gibt es ja dieses große Software-Tochtergesellschaft in München, die immer wieder notleidend ist, weil sie nicht performt, weil sie nicht erfolgreich ist, Korian. Immer wieder kommt das Gleiche, auch wenn ich mit den Softwareentwicklern oder den Projektleitern dort spreche, ja, der Konzern. Ja, wir kriegen hier keine Freiheit. Wir müssen uns immer wieder in die Linie reingehen. Und das ist das größte Problem, finde ich, wenn diese großen Konzerne versuchen, in ihrer Linie zu bleiben und dann so ein MeToo zu produzieren, zu sagen, du musst genau das machen, wir können nicht davon abweichen, unsere armen Kunden, und das ist so zu modern oder das ist zu kritisch. Ja, und ja, dann merke ich das auch. Ich fahre einen Audi und die sind nicht mutig mehr. Ja, und dementsprechend macht man nur so Kleinigkeiten, man verändert nur ein bisschen. Und das kann ich mir vorstellen. Da habe ich auch den Eindruck, dass es viele von den neuen Führungskräften hat tierisch nervt, in so einem bürokratischen Kreis zu sein und nichts zu bewegen zu können, weil man wirklich eine Idee hat, ja wirklich umzusetzen. Das dauert riesig lange, bürokratische Prozesse. Und dann sagen die, nee, da gehe ich lieber in eine andere Firma, kleinere Firma, oder mache mich selbstständig oder baue halt irgendwo ein Thema auf, was es außerhalb dieser großen Strukturen ist. Ja.
Ja, ein Thema würde ich gerne nochmal mit dir beleuchten auch, ja, was uns ja auch massiv beschäftigt. Und wir haben ja auch in einem gemeinsamen Projekt auch über dieses Thema schon gesprochen. Deswegen möchte ich da nur nochmal kurz auch ein bisschen reflektierend reingehen nochmal. Fachkompetenz, Personenkompetenz. Also wenn wir nochmal das Beispiel nehmen, Bayern München spielt sicherlich in jedem Jahr auf dem Top-Niveau, ja, keine Frage. Hohe Budgets, toller Kader und so weiter und holen ihre Titel. Aber dieses Jahr muss man sie ja noch ganz anders wahrnehmen und mögen, weil sie eine zentrale Führungsposition mit einem Menschen besetzt haben, der von allen Seiten höchste Lobeshymnen bekommt aufgrund seiner Sozialkompetenz, seiner Persönlichkeit und so weiter. Und jeder sagt, der Erfolg der Bayern ist in diesem Jahr ganz eng verbunden mit dem Trainer, ja, der die Performance da reinbringt und der die Menschen da inspiriert und der die Spieler zu Höchstleistungen ja da letztendlich auch führt. Wie geht ihr da vor? Wir machen ja ganz viel im Bereich Typologie, Sollstellenprofile, schauen, was die Menschen da mitbringen, ja, an Soft Skills, ja, ob das richtige Match ist, dass der Mensch mit diesem Mindset, was er hat, und mit den persönlichen Skills, die er hat, auch in diese Position reinpasst und so weiter. Also, wie stark ist das für euch ein Thema? Ist jetzt natürlich ein bisschen auch eine rhetorische Frage, aber ich möchte auch mal bitten, dass du nochmal darauf eingehst. Also, inwieweit spielt das für dich und für das, wie du das Matching erzeugst, natürlich auch eine Rolle.
No, enorm viel, enorm viel. Wir versuchen ja, ich versuche zu formulieren, der beste Kandidat, was auch immer der Beste ist, das muss man erstmal irgendwie definieren, ja, ist manchmal ja nicht der Beste für die Position. Wir suchen ja das richtige Puzzleteil und das zu dieser Struktur passt. Deswegen haben wir auch in unserem Assessment Center so einen Ansatz mal gefahren, zu sagen, okay, Leute, jetzt kriegen wir doch erstmal den ganzen Vorstand, gucken mal, wie die ticken, damit, wenn wir einen CFO dort positionieren, dass der auch harmoniert mit den anderen, damit die auch zusammenarbeiten können, teamorientieren. Und jetzt zu deiner Frage, das hängt davon ab, was wir von Kunden haben. Wenn wir eine moderne Struktur haben, wenn wir eine konservative Struktur haben, wenn wir einen Family Background haben, jeder tickt anders und das ist die hohe Kunst, die wir als Personal Personalberater haben, das immer zu verstehen, wer passt dort rein. Ja, was habt ihr für eine Kultur? Was habt ihr für ein Wertegerüst? Gibt es hier ein Top-Down? Wird hier mit dem Hammer geschlagen? Seid ihr teamorientiert? Wird ihr wirklich zugehört? Und so suchen wir natürlich den richtigen Menschen aus, der dort passt. Wenn es die Möglichkeit gibt, natürlich vielleicht mit Assessment Center noch unterstützt. Aber das ist rundum. Wenn du jetzt den Company ansprichst von Bayern München, ich habe einen ganz großen Bericht hier in der Zeitung gelesen, ein Interview mit ihm. Und ja, er würde jetzt mal so im Kontext zur Wirtschaft modernes Management darstellen, teamorientiert. Er hat gesagt, das sind alles Top-Top-Spieler. Ja, ich war selbst Profi, ich weiß, wie die ticken. Ja, ich will denen nicht erklären, wie Fußball geht. Ja, ich will die verstehen. Ja, ich will gucken, dass die irgendwie zusammenspielen, dass die eine Gruppe bilden, eine Einheit bilden, ja, dass die verstehen, wie wir hier gemeinsam besser werden können. Und das ist ja der vernünftige Ansatz. Dass es mehr und mehr in den Unternehmen geht. Gerade bei den jungen oder stark dynamischen Unternehmen, die arbeiten ganz agil, modern, die sind darauf angewiesen, dass diese starke Ressource, die aus dem Mitarbeiterkreis kommt, auch genutzt wird. Ja, es geht nicht so von oben raus, da sind unten Maschinen, links, rechts, ne? Links, rechts, erzähle ich gleich noch eine Geschichte. Das ist das Thema, dass man wirklich das Team integriert, dass man versucht zusammenzuarbeiten. Und da kommen wir auch zu den größeren DAX-Strukturen. Wenn die Vorstände untereinander das auch schaffen, sich nicht als eigenes Profit Center zu sehen oder als Abgrenzung als Wettbewerb zu den anderen Vorständen wirklich zusammenzuarbeiten und gemeinsam ein Ziel haben, dann glaube ich, können wir auch noch unheimlich viel bewegen hier in Deutschland, weil wir haben teilweise sehr, sehr verkrustete Strukturen. Ja. Aber zu den Söldnern sozusagen oder zu den Arbeitern unten drunter. Wir haben für einen chinesischen Konzern gearbeitet. Und da kam auch wirklich der große Zampano, glaube ich, 75 mit seiner 727 angeflogen, ist die Werkshallen gegangen. Und dann stand er da und hat gemeint, ja, das muss ja alles umgebaut werden. Die haben ganz frisch gebaut. Ja, nee, das gefällt ihm nicht, das muss verlegt werden. Und haben die gar nicht diskutiert, haben die es gemacht. Ja. Und so war auch ein deutsches Entwicklungsteam. Die haben so eine große Maschine da entwickelt, haben da richtig viel Herzschmerz reingelegt. Und kurz vorm Finish, so gefühlt, kam der an und sagte, oh nee, es dauert mir lange, zu lange, wir machen was anderes. Ja, und dann die standen da alle so, ja. Und das ist halt so ein bisschen das Thema, was die Chinesen machen. Die sind entscheidungsfreudig, ja, haben Geld. Und wenn es nicht schnell genug geht, fliegt da irgendwie 20 Chinesen ein, die es dann machen. Aber am Ende des Tages haben die mehr Chaos gemacht und am Ende musste wieder aufgeräumt werden. Aber das ist ihnen egal, ja. Die machen zumindest mal. Aber das ist so ein bisschen die Geschichte von den Hörigen. Da gibt es auch so einen Film von so einem chinesischen Konzern in Detroit, die ja aufgekauft haben. Ich glaube, komme ich auf den Titel gerade nicht mehr. Auch ganz spannend. Ja, also Cultural Clash par excellence. Und da kommen wir wieder zu den gemeinsamen Themen. Werte, Kultur steigen im Wert. Man will die Mitarbeiter irgendwie halten. Und wie kann man Mitarbeiter halten, wenn er sich identifiziert, wenn er sieht, die Firma hat einen Wert, wir sind nicht nur ein Rädchen, sondern wir sind ein Teil der Familie. Und wenn das irgendwie rüberkommt, dann geht es denen nicht mehr um Geld, da geht es denen nicht mehr um alle andere Themen, dann wollen die da bleiben und freuen sich und geben auch eine Extrameile. Ne?
So ist es. Ja, lieber Michael, ich schaue mit Schrecken auf die Uhr. Es ist Wahnsinn. Ja, wir sind ja schon, wir müssen zum Ende kommen.
Die
Ja,
Zeit rennt.
sehr, sehr spannend. Ja, nee, also da würde ich doch mal sagen, wirklich vielen, vielen Dank, ja, für deinen Input, den du da gibst. Und man sieht ja auch, mit welcher Tiefe und mit welchem Herzblut, ja, du dich mit dem Thema auch beschäftigst und dass es dir wirklich das Anliegen ist, da deine richtigen Matches zu erzeugen und die richtigen Menschen in die richtigen Positionen zu bringen. Also ich glaube, das ist eindeutig sehr klar und sehr deutlich geworden. Also von daher, wer eine Stelle ja zu besetzen hat und wer seinen Kader und sein C-Level oder wie auch immer da weiter aufbauen will, ich glaube, der ist da sicherlich bei dir in besten Händen. Also von daher sage ich erstmal vielen, vielen Dank natürlich dafür, dass du
Gerne.
dir die Zeit genommen hast. Und natürlich soll dir als unser Gast die Möglichkeit gegeben sein, das Schlusswort zu sprechen. Also gibt es noch was, was du noch gerne an der Stelle loswerden möchtest, lieber Michael?
So viel habe ich hier
Wir
loszuwerden.
haben die zweite Folge. Ja, das schreit nach der nächsten Folge auf jeden Fall.
Ja, also ich glaube wirklich, und das ist ein bisschen das, was ich vermisse bei vielen Menschen. Jeder ist so ein bisschen deprimiert und jeder glaubt, es ist alles schlecht. Wir müssen einfach anpacken. Wir brauchen einfach Menschen, die was bewegen können. Und das ist das A und O. Und die Menschen, die auch wirklich was wollen, die schaffen es auch im Beruf, die schaffen es auch sonst welchen Themen. Man muss einfach den Mut haben. Und nochmal, wir sind in einer Gesellschaft, die eigentlich keine Leute liegen am Boden liegen lässt. Jeder wird wieder aufgehoben, jeder wird wieder irgendwo hingestellt, ja. Und dementsprechend können wir was bewegen. Und auch wenn die Wirtschaft, und das habe ich jetzt ein bisschen den Eindruck, die Wirtschaft wirklich das Zepter wieder ein bisschen mehr in die Hand nimmt, zu sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Ja, und da gibt es ja viele Initiativen, ja. Da sieht man auch in den Zeitungen, was in Berlin sich dann alles so trifft. Ich glaube, das hat einen ganz guten Charme und das bringt auch so ein bisschen Aufbruchstimmung. Und ich habe das wäre das Schlusswort, einen Bericht gelesen über so ein junges Unternehmen, die sich neu aufgestellt haben, haben Geld gebraucht, haben investiert, haben dann die Mitarbeiter freiwillig auf Geld verzichtet, ja, um einfach diese Expansion zu gewährleisten. Ja, um dahin zu, wo gibt's denn das? Ja, wenn jetzt die Einstellung, sagen erstmal, nee, aber ich gebe dem hier doch nicht, dem Automotive-Unternehmen hier mein Geld, ja, will meine Rente hier haben oder keine Ahnung. Dann gibt tausend Bilder. Also wir müssen vielleicht ein bisschen in wir denken und in patriotischen Dinge auch nach Deutschland denken, sondern wir müssen gemeinsam hier was bauen und aufbauen. Und wir sind ein Teil davon als Personalberater, dass wir die richtigen Leute finden, die genau das machen, die das Unternehmen weiterentwickeln, einen Mehrwert liefern. Und das ist genau diese Idee, die wir immer im Kopf haben, der muss passen. Ich denke, bei jedem Menschen, den ich sehe, ist das ein Added Value für meinen Kunden. Ja, und das ist genau der Punkt. Ja.
Vielen Dank, lieber Michael. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ja, ich wünsche allen natürlich die richtige Wahl. Auch einer meiner alten Freunde sagt immer Augen auf beim Eierkauf. Ich wünsche die richtige Wahl, ja, der richtigen Menschen auf den richtigen Positionen, um den Kader entsprechend weiterzuentwickeln und genau diesen Effekt zu erzielen, wie du ihn auch beschrieben hast. Das sind wir auf jeden Fall, ja, Brüder im Geiste. Dafür treten wir an. In diesem Sinne, ich wünsche allen eine gute Woche, viele gute Ideen aus unserer heutigen Ausgabe und sag bis zum nächsten Mal. Danke, lieber Michael, und bis bald, euer, ihr Andreas Schmaler. Ciao, ciao.
Danke, ciao.
Das war Adlerblick, der Impulsgeber-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns über Ihre Bewertung. Und natürlich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Abonnieren Sie uns gerne auf der Plattform Ihrer Wahl, um keine Episode zu verpassen. Alle weiteren Informationen sowie den Link zu unserer Website finden Sie wie immer in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und bleiben Sie zukunftsorientiert.